Rubato, der klassische Taktwechsel auf 107,3. Heute mit Ursula Magnes.
Eine angenehme Mittagszeit heute am 24. Mai. Heute ein besonderes Rubato. Es geht um den Wiener Komponisten Erich, später dann in Amerika Erich Zeisel. Und ein Musikwissenschaftler, der sehr viel über diesen Komponisten zu berichten weiß, ist heute bei mir live zu Gast im Rubato-Studio, Dr. Christian Heindl vom Musikverlag Doblinger. Zur Eröffnung Musik, die Sie vielleicht am vergangenen Sonntag schon gehört haben, das Requiem Ebraico von Erich Zeisel, hören wir gemeinsam den Beginn. Das war der Beginn des Requiem Ebraico von Erich Zeisel. Wir hörten den Rundfunkchor Berlin und das Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Lawrence Foster, eine CD, die bei Decca erschienen ist. Herzlich willkommen, eine angenehme Mittagszeit auch meinem heutigen Gast, Dr. Christian Heindl. Sie haben es ja nicht allzu weit von der Dorotheagasse, wo das Musikhaus und der Musikverlag Doblinger seinen Sitz hat, hier zu uns in die Singerstraße zu kommen. Herr Dr. Heindl, wie sind Sie zur Musikwissenschaft gekommen und auch wie zum Doblinger?
Zur Musikwissenschaft bin ich gekommen, weil ich für alles andere nicht die nötige Eignung, nicht das nötige Talent hatte. Ich wäre gerne Dirigent geworden, dafür hat es nicht gereicht. Also bin ich Theoretiker geworden und versuche das halt jetzt nach besten Möglichkeiten auszufüllen.
Sie haben auch als Musikjournalist gearbeitet, ich glaube auch sehr mit dem Werk von Ivan Erröth sich beschäftigt. Wie stehen Sie zur Musik von Erich bzw. Erich Zeisel?
so, dass ich ehrlich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich ihn erst vor wenigen Jahren kennengelernt habe. Und das ist eigentlich typisch für ihn und für viele andere Musiker, insbesondere die, die eigentlich schon eine schöne Karriere in Wien hatten und dann von der Politik, von der Geschichte, vom Terror vertrieben wurden und nie wirklich heimgeholt wurden, weder in Person noch musikalisch. Und gerade bei Erich Zeisel ist da einiges aufzuholen und gut zu machen im besten Sinne.
Noch dazu, heuer 1905 wurde er geboren. Er ist der Sohn von Kaffeehausbesitzern, hat dann sich eher das erkämpft, die Musikausbildung, war mit Hilde Spiel sehr befreundet. Ja. Jetzt haben wir den Beginn des Requiem Ebraico gehört. Wann hat er das komponiert? Was spiegelt das in seinem Leben?
Das ist ein Werk, das uns eigentlich schon mitten in das Leben von Erich Zeisel hineinführt, in ein Leben eines Menschen, der sehr, sehr viel gesehen und erlebt hat. Eine Jugend in Wien, eine unbeschwerte Jugend, junge Erwachsenenjahre, das Beginnen einer Karriere, dann plötzlich das nicht mehr erwünscht sein, das fliehen müssen, das vor Existenznöten stehen und eigentlich dann, als man begonnen hat, ein neues Leben in einer neuen Heimat, in den USA in dem Fall, zu beginnen, die Nachricht Ende 1944, dass Teile der Familie und insbesondere sein Vater im Konzentrationslager ermordet wurden. Und aus diesem, nicht nur Schmerz heraus, einfach aus dieser Sammlung aller Gefühle dann die Komposition eines Requiems, allerdings keiner Trauermusik, sondern einer Musik der Hoffnung.
Ich habe auch Bilder gesehen von Erich Zeisel, auch gemeinsam mit seiner Ehefrau. Auf mich wirkt er sehr, also muss er irgendwie ein positiver und doch froher Mensch gewesen sein, unabhängig davon, was er erleiden musste.
Das war er sicher, ich habe ihn nicht gekannt, er ist schon 59 gestorben, aber nach allen Zeitzeugen, die ihn erlebt haben, die haben ihn immer als einen einerseits sehr, sehr bescheidenen, aber andererseits sehr liebenswürdigen, fast ein bisschen schrulligen, jedenfalls immer sehr heiteren und sehr netten Zeitgenossen beschrieben.
Wir haben jetzt Musik ausgesucht, Sie haben sie mitgebracht, Allegretto Scherzando aus der Klaviertrio-Suite in H-Moll Opus 8. Was gibt es zu diesem Stück zu sagen?
Ganz einfach, das ist sozusagen sein erstes Werk, mit dem er realisieren konnte. Ein Werk, an dem er sehr lange gearbeitet hat, 4-5 Jahre, Anfang der 20er Jahre, was für ihn ungewöhnlich ist. Er war sonst eher ein rascher Schreiber. Dann hat es noch einmal Jahre gedauert bis zur Uraufführung 1928 in Wien und seither wurde das Werk bis zum Kriegsbeginn, bis zum Anschluss viel gespielt, aber jetzt erst wieder in den 90er Jahren wieder entdeckt als ein eigentlich klassisches Klaviertrio im Sinne der postromantischen, spätromantischen Tradition mit wienerisch, österreichisch, slawischem Musikgefühl.
Dann würde ich sagen, hören wir hinein.
Das folgende Musikstück widmet Ihnen das Musikhaus Doblinger, der Spezialist für Partituren und Aufführungsmaterial im Zentrum Wiens, in der Nähe des Stephansdoms, Dorotheergasse 10. Thank you.
Das war quasi ein Gesellenstück von Erik Zeisel, sein Opus 8 Klaviertrio Suite in H-Moll. Daraus hörten wir Allegretto Scherzando, gespielt von The Brandeis Bardin Ensemble. 12.25 Uhr heute zu Gast Dr. Christian Heindl vom Musikverlag Doblinger. Heute geht es um den Komponisten Erik Zeisel. Er wäre am 18. Mai 100 Jahre alt geworden, musste aufgrund der schlimmen Zeit mit dem Nationalsozialismus in Wien emigrieren über Paris und dann nach Amerika und schließlich Geld verdienen mit Filmmusik für Hollywood.
Ja, das war eigentlich die Lebensrettung bzw. die Rettung einigermaßen gesicherter Lebensumstände und ein Schicksal, das er, wie denke ich, viele der Komponisten, die emigriert sind, auch durchaus akzeptiert hat. Allerdings im Gegensatz zu Komponisten wie etwa Erich Wolfgang Korngold waren es in seinem Fall doch eher die sogenannten B-Movies, also nicht so ganz die erste Garnitur der Hollywood-Filme, die er vertont hat, was allerdings nichts über die Qualität der Musik aussagen soll.
Wie würden Sie die Qualitäten der Musik von Erik Zeisel benennen, beurteilen?
Ich habe mich ein bisschen gewehrt mit der sehr raschen Zuordnung als Kleinmeister. Ich glaube, wäre doch eine Abqualifizierung, die gar nicht so zutrifft. Er ist eben einer derer, die im Umfeld großer Namen, die wir alle kennen, auch da war und auch komponiert hat und sehr vieles komponiert hat, über das wir einfach froh sein müssen, dass es das gibt. Und eigentlich kann man ruhig aussprechen, dass es unbegreiflich ist, dass der Wahnsinn des Nationalsozialismus eine Musik wie das eben gehörte Stück einfach verboten hat, weil es von einem Juden stammte.
Wir hören jetzt als nächstes ein Lied, ein kurzes Lied, dauert nur eine Minute, Triumphgeschrei, gesungen von Ildiko Raimondi. Ja. Um welchen Triumph geht es da?
Um einen Kindertriumph. Das ist ein Lied aus seinem Zyklus Kinderlieder, ein sehr populärer Zyklus während der 30er Jahre, zu einer Zeit, als er seine musikalische, kompositorische Heimat als Liedkomponist gefunden hatte, als Lyriker also. Und das ist etwas, was er dann in der Emigration in Amerika völlig abgelegt hat.
Apropos Kinder, er hat eine Tochter Barbara und die hat in das Haus Schönberg eingeheiratet.
Ja, das soll, wie ich gehört habe von Zeugen, auch wieder in Amerika für einige Belustigung unter den musikalischen Emigrantenkreisen gesorgt haben, dass der etwas biedere Dur-Moll-Komponist Zeisel und der strenge Zwölftöner Schönberg, dass die in ihren Kindern zusammengefunden haben.
Also die Liebe.
Ja. Die Liebe hat auch da keinen Halt gemacht.
Dieses Musikstück widmete Ihnen das Musikhaus Doblinger, der Spezialist für Partituren und Aufführungsmaterial im Zentrum Wiens in der Nähe des Stephansdoms, Dorotheergasse 10.
Und dieses Musikstück war Musik von Erik Zeisel, ein kurzes Lied, Triumphgeschrei, gesungen von Ildiko Raimondi, begleitet am Klavier von Charles Spencer. Das Musikhaus Doblinger, der Verlag, widmet sich natürlich auch vielen anderen Komponisten. Und unlängst ist eine Neueinspielung der 3. und 5. Sinfonie von Egon Welles herausgekommen. Und für Einspielungen braucht man Noten.
Ja, wenn ich kurz skizzieren darf, dass wir als Verlag uns im Prinzip drei Schwerpunkten widmen. Der zeitgenössischen Musik Österreichs, insbesondere des 21., aber auch 20. Jahrhunderts natürlich rückwirkend, der pädagogischen Literatur und der alten Musik. Dann leisten wir uns, obwohl wir ein Wirtschaftsbetrieb sind, halt doch, dass wir auch idealistischen Zielen folgen. Und sicherlich kann man da auch wirtschaftliche Motive dahinter sehen, aber für uns war es sehr wichtig in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch den Vertriebenen einen besonderen Schwerpunkt zu widmen in unserem Katalog. Und Egon Welles war ein Komponist, der uns noch zu Lebzeiten sehr eng verbunden war. Seine verlegerische Heimholung nach Wien hat bei ihm sogar einen neuen Schaffensrausch im Alter ausgelöst, so immerhin noch einigen Symphonien und Streichquartetten Kammermusik geführt. Und ob dieses Schaffensrausches hat eigentlich seine älteren Stücke fast zu sehr vernachlässigt, und so blieb diese dritte Symphonie, aus der wir einen Ausschnitt hören werden, 50 Jahre in der Schublade liegen, und wir konnten dann im Jahr 2000 mit den Wiener Symphonikern und leider verstorbenen Marcello Viotti im großen Wiener Musikvereinssaal die Uraufführung feiern. Seither wurde das fast ein Repertoirestück, schon in verschiedensten Ländern und eben jetzt glücklicherweise auch auf CD.
Als Verlag haben Sie natürlich die Übersicht. Wie schaut es mit der Rezeption des Werkes von Egon Welles aus?
Immer besser, kann man jetzt nicht nur Optimismus versprühen sagen, sondern real an den Aufführungsziffern gemessen. Gab es immer wieder Schübe zu Lebzeiten, aber doch viel zu wenig, während ich jetzt merke, in den letzten etwa 5, 6, 7 Jahren doch eine konstante Zunahme der Aufführungsziffern. Würde mir natürlich immer wünschen, das ist ganz klar, auch als Musikfreund, nicht nur als Verleger, dass das noch mehr würde.
Dass das Wiener Musikleben wieder bunter wird. Es ist bunt, aber es kann immer bunter werden. Wir hören jetzt den dritten Satz Allegro Vivace aus der dritten Sinfonie, Opus 68. Können Sie uns vielleicht ein paar Hörhelfen mitgeben?
Ich glaube, diese Musik spricht wirklich fast für sich selbst. Es ist ein wildes Scherzo und eigentlich beste Musik eines großartigen österreichischen Komponisten. Thank you.
Das war Musik von Egon Welles. Der dritte Satz Allegro Vivace aus der Sinfonie Nummer 3, Opus 68. Während die Musik lief, habe ich mit Herrn Dr. Heindl gesprochen, nach was die Musik klingt. Also das Bruckner drinnen, Schubert-Tradition, Berganklänge. Wie charakterisieren Sie die Musik?
Im besten Sinn, also eigentlich in keinem rückschauenden Sinn, aber im besten Sinn eine österreichische Tradition. Die Fortsetzung oder der logische Punkt einer österreichischen Tradition zu der Zeit, wo es komponiert wurde. Und ich möchte nur noch ergänzen, wenn man auch in einer Firma immer wieder schwierigere Situationen vorfindet, dann war das umgekehrt sicher einer der schönsten Momente in meinem bisherigen Verlagsdasein, wenn man dann die Geburt eines solchen Stückes, die klingende Geburt eines solchen Stückes erleben darf.
Sie haben uns auch Musik von Marcel Rubin mitgebracht. Ja. Wir werden in Kürze einen Ausschnitt hören aus einem Kontrabasskonzert mit dem legendären Kontrabassisten Ludwig Streicher. Was gibt es zu Marcel Rubin zu sagen?
Rubin, auch er einer, der vertrieben und verfemt war. Einer, der allerdings, und ich glaube, er war der einzige von den namhaften österreichischen Komponisten, die vertrieben waren, der zurückgekehrt ist. Und zwar schon sehr früh, 1947, es hat ihn keiner gerufen, es hat ihn keiner geholt, es hat ihn sein Freund Friedrich Wildgans am Bahnhof in Wien erwartet und in einem Zimmer in der eigenen Wohnung einquartiert für einige Zeit, so lange bis Rubin sich wieder etwas etablieren konnte und dann, sicherlich auch mit der entsprechenden Ellbogentechnik, das muss man schon zugeben, doch zu einer hochrenommierten Persönlichkeit des Wiener Musiklebens wurde, Funktionär in wichtigen Gremien und einer der sicher zu Lebzeiten meistgespielten österreichischen zeitgenössischen Komponisten. 10 Jahre tot, 10 Jahre fast nicht gespielt und vielleicht beginnt man jetzt, auch er wäre heuer 100 Jahre alt geworden, sich doch auch ein bisschen wieder seiner zu erinnern, vor allem diejenigen, die zu Lebzeiten sich doch immer sehr zu ihm bekannt haben.
Eine Frage meinerseits, was glauben Sie, was ist das Wichtigste, dass ein Komponist gespielt wird? Sind es die Veranstalter, sind es Interpreten, die die Komponisten fördern? Das Publikum letztendlich ist ja ziemlich ausgeschlossen von diesem Prozess.
Das ist gattungsmäßig ein bisschen verschieden. Ich glaube, dass insbesondere im Bereich etwa Chormusik, Orgelmusik, in diesen Bereichen es ausschließlich die Interpreten sind, die sich für etwas einsetzen und das durchaus ihrem Publikum verkaufen können. Und das Publikum geht da auch gerne mit, auch wenn es einmal etwas Experimentelleres ist. Im Bereich der Konzertsäle, der klassischen Konzertsäle, Orchesterkonzerte, Kammermusik, sind es sicher die Veranstalter, die in höchstem Maße auf die Verkaufszahlen der Eintrittskarten Rücksicht nehmen müssen. Und wenn ich mir die kleine Bemerkung erlauben darf, ich meine, dass das in den letzten Jahren ein bisschen zu viel der Rücksichtnahme wurde.
Beziehungsweise ist zwar jetzt in diesem Zusammenhang auch ein vielleicht ein gefährliches Wort, aber es gibt eine Ghettoisierung. Es gibt dann zwar Wien modern, aber da gehen dann nur die Leute hin, die Wien modern hören wollen und man das breite Angebot wird etwas einfältiger.
Auch die Selbstverständlichkeit, dass man eben einmal durchaus einen Welles in einem Symphoniekonzert hören kann, einen Rubin, so wie das in Jeunesse-Konzerten, hatte viele Urführungen bei der musikalischen Jugend. Das war für mich eigentlich, waren das erste Begegnungen mit dieser Musik und die haben dann letztlich zu einem vertiefen und letztlich auch zu einer tiefen, engen persönlichen Freundschaft, großväterlichen Freundschaft mit Marcel Rubin geführt. Hätte ich das damals nicht im Wiener Musikverein gehört, wer weiß, wo ich heute stünde.
Auf jeden Fall im Rubato-Studio von Radio Stephansdom. Wir hören jetzt Vivace con Spirito, den dritten Satz aus dem Konzert für Kontrabass und Orchester. Wir hören eine Aufnahme vom 22. April 1976. Es konzertiert Ludwig Streicher. Thank you. Im heutigen Rubato ein Vivace con Spirito, der dritte Satz aus dem Kontrabasskonzert von Marcel Rubin. Sie hörten den Solisten Ludwig Streicher und das ORF-Sinfonieorchester und der Leif Segerstam, eine Aufnahme vom 22. April 1976. Rubato heute mit Dr. Christian Heindl vom Verlag Tobliger. Es ist 12.48 Uhr und an dieser Stelle haben Sie sich Musik von Friedrich Wildgans gewünscht. Warum eigentlich?
Ja, ich habe den Namen schon kurz erwähnt. Er war derjenige, der Rubin hier in den ersten Tagen, ersten Monaten seiner Rückkehr nach Wien 1947-48 sehr unterstützt hat. Ich finde, dass es heute an der Zeit wäre, sich auch ein bisschen mehr um Friedrich Wildkanz zu kümmern. Er kein Vertriebener, er kein Jude, keiner, der von den Nazis nicht akzeptiert worden wäre, aber er, der vielleicht einzige namhafte Komponist, der zu dieser Zeit aktiv im österreichischen Widerstand tätig war, der gegen dieses Regime gearbeitet hat, der längere Zeit immer wieder in Gestapohaft verbracht hat, der sehr gelitten hat in dieser Zeit und der eigentlich auch viel zu rasch nach seinem Tod Mitte der 60er Jahre vergessen wurde. Und wenn sich heuer die österreichische Politik erstmals offiziell auch der Widerstandskämpfer erinnert hat, dann wäre es vielleicht doch auch an der Zeit, das auch auf musikalischem Sektor mitzutragen. Ich habe mir gewünscht, jetzt einen Ausschnitt aus den Eucharistischen Hymnen, sein Hauptwerk, ein Werk, das Anfang der 50er Jahre einen Skandal in konservativen Kreisen, auch kirchlichen Kreisen, wenn ich das hier sagen darf, verursacht hat, weil die Musik als einfach für ein sakrales Werk zu modern und zu poppig empfunden wurde. Ich glaube, heute wird man das nicht mehr ganz so sehen.
Also jetzt Musik von Friedrich Wildkanz, passend zu Radio Stephansdom, Introitus aus den Eucharistischen Hymnen. Auch das eine Produktion aus der Argentinierstraße. Wir hörten Introitus aus den Eucharistischen Hymnen von Friedrich Wildkanz. Herr Dr. Heindl, wir schließen jetzt mit dem Ende des positiven Endes des Requiems von Erik Zeisel.
Ja, eine ganz verwandte Musik eigentlich. Einerseits hier bei Wildkanz der Jubel, das Gotteslob, und andererseits eine ähnliche Stimmung fast bei Zeisel vor dem ganz furchtbaren Hintergrund der Ermordung so vieler ungezählter Juden und anderer Minderheiten, unerwünschter Menschen in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Aber eben keine Wehklage, keine Trauer, sondern Hoffnung. Hoffnung auf einerseits Gott und andererseits auch ein besseres Diesseits. Und vor allem, glaube ich, eine Musik, die nicht nur im jüdischen Glauben, sondern auch in unserem Bereich, ich darf das in Radio Stephansdom sagen, im christlichen Bereich, sicher genau die gleiche Wirkung hat. Also eine absolut neutrale, positive Musik, 92. Psalm. Und ja, ich glaube, wenn dieses Gedenkjahr, 100. Geburtstag von Erich Zeisel, einen